die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Hier in der Hoffnungskirche in Westgrauderfehn, das wissen Sie, dass Sie hier sind, aber das betone ich, weil heute noch andere mit dabei sind in diesem Gottesdienst, nämlich die bei Radio Ostfriesland jetzt eingeschaltet haben. Die hier in der Kirche sind, die haben sich bei der Glätte rausgewagt. Sie sitzen jetzt schön zu Hause. Gemeinsam wollen wir diesen Gottesdienst feiern. Es ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Das ist noch so in der Weihnachtszeit. Deswegen singen wir am Ende auch noch ein Weihnachtslied. Epiphanias, das heißt Erscheinung. Gottes Licht kommt in die Dunkelheit dieser Welt. Und wenn Sie hier nicht vom Feen sind, haben Sie vermutlich dennoch auch von dem gehört, was hier letzte Woche passiert ist. Sogar unweit dieser Kirche, wenn man aus der Kirche hinauskommt, dann kann man den Unglücksort sogar schon sehen, wo zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Es ist so vieles dunkel in unserer Welt. Wir werden heute aber davon hören, dass dieses Dunkel nicht das Letzte ist, dass Jesus derjenige ist, der Licht in das Dunkel hineinbringt und dass diese Hoffnung verändert und uns bewegen kann. Mit den Worten des Propheten Jesajas, der Wochenspruch, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dass Sie die Kirche heute so schön vorfinden, schön warm und geschmückt, das haben wir wie jeden Sonntag oder den meisten Sonntagen Wilma Grefe zu verdanken. Der Dienst des Kirchenvorstands liegt heute fest in Frauenhand. Michaela Frey und Petra Prinz sind hier im Einsatz. Pastor ist Frerich Drisch Rosendahl. Für die Musik heute haben wir Andreas Engel gewinnen können. Sie haben das gehört am Eingang, die Musik von Band. Aber jetzt wollen wir Gott loben und miteinander feiern. Und Andreas Engel wird uns begleiten. Wir wollen nun miteinander singen. Ich lobe meinen Gott. Wenn Sie zu Hause vielleicht auch mitsingen wollen, im Gesangbuch ist das da die Nummer 585. Wir wollen die Worte des 54. Psalms im Wechsel miteinander sprechen. Gott, durch deinen Namen rette mich, schaff mir Recht durch deine Macht. Denn Fremde stehen gegen mich auf, Gewalttäter wollen mir ans Leben. Der Herr ist es, der mein Leben beschützt, lenkt das Böse auf meine Feinde zurück.
Zeig deine Treue und mach sie stumm, dann bin ich hier mit Feuer
und lobe deinen Namen, Herr, denn er ist so gut. Er sei dem Vater. Herr unser Gott, wir kommen aus dieser Woche mit all dem Schweren und Schönen. Wir kommen damit zu dir, um dich um Kraft zu bitten und um dir zu danken. Herr, komm in unsere Welt, in unser Leben, damit wir ein Licht haben gegen die Dunkelheit. Amen.
Manches verklärt sich wie von selbst, fernab von der alltäglichen Realität, auf der Insel, weit draußen am Strand, auf dem Segelboot, draußen auf dem Watt und erst recht hoch oben auf dem Gipfel eines hohen Berges. Die Welt erscheint in einem anderen Licht, Gipfelerfahrungen. Alles sieht ganz anders aus, deutlicher irgendwie, klarer als sonst und als anderswo. Die Welt hüllt sich in Schweigen, keine gewohnten, vertrauten Geräusche und wenn, dann nur ganz aus der Ferne. Von weit wie leicht her Kutglocken, das Rauschen eines Wasserfalls, einer tief unten vorbei gleitenden Eisenbahn. Wer schon einmal einen relativ hohen Berg bestiegen hat, der weiß, wie anstrengend das ist, aber auch, was für ein tolles Gefühl es ist, wenn man es geschafft hat. Gipfelerfahrungen können auch aufrührend sein, können alles Bisherige in Frage stellen und mich zweifeln lassen an der Richtigkeit meiner Pläne. Und Gipfelerfahrungen können auch ausgesprochen ernüchternd sein. Ich muss schließlich irgendwann wieder runter vom Berg. Kein Wunder, dass der Evangelist Matthäus diese ganz unerklärliche Erfahrung der Verklärung Jesus auf einem Gipfel spielen lässt, auf einem hohen Berg. Ich lese aus Matthäus 17 die Verse 1 bis 9 aus der Übersetzung der Basisbibel. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Und sieh doch, da erschienen vor ihnen Mose und Elia. Die redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während Petrus redete, sieh doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Und sieh doch, eine Stimme erklang aus der Wolke. Das ist mein Sohn, ich hab ihn lieb. An ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie, Er sagte, steht auf, habt keine Angst. Als sie aufsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Halleluja.
Unseren christlichen Glauben bekennen. Wir sprechen miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen miteinander singen vom Lied 66, Jesus ist komm.
Gott heilt und mehr.
Wir hören Gottes Wort aus der Offenbarung, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 18. Dort heißt es: Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr halte ich darin geduldig und standhaft aus. Und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. An dem Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie loderne Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig für immer und ewig und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Herr, wir danken dir für dein Wort. Schließe es uns auf, dass wir es mit unseren Herzen begreifen und ergreifen können. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus ist Herr. Das sagten, das sangen, das glaubten die ersten Christen. Und sie stellten damit Jesus Christus über den Kaiser. Und darum wollte die römische Staatsmacht die christliche Bewegung unter Kontrolle halten, ja am liebsten auslöschen. Für die Christen begann eine schwere Zeit. Johannes wurde als einer der Anführer ausgemacht, als ein Gemeindeleiter. Man hat ihn nach Patmos verbannt, ein ödes Eiland. Und man dachte, so macht man ihn mundtot und kann die Bewegung eindämmen. Ich stelle mir das vor, wie Johannes in der Verbannung oft nachdenkt und betet, wie er unruhig ist, weil er nicht genau weiß, wie er geht es jetzt den anderen Christen, wie er sich Sorgen macht, aber auch wie er immer wieder seine Sorgen an Gott abgibt und darauf hofft, dass sich etwas ändert, dass Gott etwas ändert. Und dann passiert es. Plötzlich öffnet sich ihm eine Tür, die sonst verschlossen ist. Plötzlich gibt es den passenden Schlüssel. Er sieht und hört Dinge, die uns sonst verborgen sind. Die Tür ist sozusagen einen Spalt offen. Und Johannes ist überwältigt. Wir haben das gerade gehört. Eine Stimme wie von einer Posaune. Jesus wendet sich um und sieht, ja, und wie soll er das beschreiben? Eine Gestalt wie ein Mensch, aber zugleich noch viel mehr. Eine Gestalt in göttlichem Glanz. Aber alle Vergleiche sind nur Annäherungen. Eigentlich lässt sich das gar nicht so ganz genau beschreiben. Sieben Sterne hat diese Person in der rechten Hand.
Damals ließ der Kaiser sich gerne so mit 7 Sternen darstellen, was so viel bedeuten sollte wie: Ich bin der Herrscher über Himmel und Erde. Aber Johannes sieht, Jesus ist der, der alles in seiner Hand hat. Aber was ist das? Aus dem Mund des Christus kommt ein Schwert. Für uns heute ein fremdes und auch befremdliches Bild. Aber bei diesem Schwert, da geht es um die Macht von Gottes Wort. Sein Wort gilt. Er hat das Sagen. Was er sagt, das erfüllt sich. Für Johannes ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine umwerfende Erfahrung. Ihm vergeht erst einmal Hören und Sehen. Er fällt zu Boden. Aber Johannes wird aufgehoben, wird liebevoll wieder neu belebt. Jesus berührt ihn. Der, der alle Macht hat, wendet sich dem Ohnmächtigen zu. Und dann wird Johannes das schließlich aufschreiben. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, ist durch das, was Johannes gesehen und gehört hat, entstanden. Aber was nützt diese Vision? Was hat sie damals genützt und was nützt sie uns heute? Der Kaiser damals, der ließ sich als Gott und Heiland benennen. Das kam gerade so in Mode, dass die Kaiser nicht nur nach dem Tod so in göttliche Ehren und Sphären aufstiegen, sondern die kamen schon zu Lebzeiten auf die Idee, eigentlich sind wir so etwas Besonderes. Man hat das bei Ausgrabungen gefunden, 7 Leuchter, und man weiß und man vermutet, dass diese 7 Leuchter in einem Halbkreis aufgestellt wurden, angezündet und in der Mitte eine Kaiserstatue, die dann so richtig so im Licht war. Und dann mussten die Leute vor diesem Kaiserbild sich niederknien. Und das wurde genau registriert. Wer macht das und wer macht das nicht? Und wer damals behauptet hat, nicht der Kaiser, sondern Jesus ist der Herr, der lebte gefährlich. Wie dumm wäre es, sich diesem Kaiser entgegenzustellen? Das haben vermutlich die meisten Menschen im Römischen Reich gedacht. Vielleicht waren sie nicht immer glücklich mit dem Kaiser, aber sie haben sich gesagt, was wir nicht ändern können, das müssen wir ebenso hinnehmen. Wie dumm, sich diesem Kaiser entgegenzustellen, haben vielleicht auch einige Christen gedacht. Dann falle ich eben vor diesem Kaiserbild nieder. Das ist ja nur was Äußerliches, aber im Inneren halte ich doch am Glauben fest. Aber dann gab es auch die Christen, die sich durch diese Worte der Offenbarung ermutigt fühlten. Wenn Jesus Herr ist, dann beugen wir unsere Knie nicht vor anderen Herren. Und sie haben nicht mitgemacht bei diesem Kaiserkult mit allen Konsequenzen. Und das konnte ganz unterschiedlich aussehen, zu manchen Zeiten sogar, dass sie den Tod dafür in Kauf nehmen mussten. Sie haben daran festgehalten, und dass sie treu waren, das hat etwas verändert. Im allgemeinen Bewusstsein war das eigentlich erstmal so, dass Christen so im 2. Jahrhundert als Verbrecher galten. Wenn jemand sagte, ich bin Christ, dann vermutete man sofort, der hat einiges am Stecken. Und wenn jemand sich als Christ bekannt hat, dann musste vor Gericht gar nicht festgestellt werden, was er denn jetzt eigentlich getan hat. Da war eine Zeit lang ziemlich klar, Christ gleich Verbrecher. Aber als die Menschen und wer in der Nähe von Christen lebte und das mitbekam, wie sie ihren Glauben gelebt haben, wie sie an Gott festgehalten haben, trotz Widerstände, da haben sie sich gefragt, warum tun die das? Warum glauben die? Und darüber hinaus, gerade die, die von anderen bedrängt wurden, ihre Hände und Häuser auch noch für die öffneten, die ihre Hilfe brauchten. Und es kam so langsam etwas in Bewegung. Eigentlich logisch ist das nicht zu begreifen. Der römische Staat, der damals alle Macht hatte, hatte dieser christlichen Bewegung nichts entgegenzusetzen. Dass Jesus Herr ist, das wurde Realität. Das war nicht nur, was Johannes gesehen hat. Das wurde nach und nach für die Christen und für die Gesellschaft damals sichtbar. Das Christentum hat sich in den ersten 2, 3 Jahrhunderten rasant schnell ausgebreitet. Gegen den Staat, gegen die Verfolgung. Und ja, ohne kirchliche Strukturen, das war ja alles im Werden und ohne Macht und ohne Gewalt. Die, die für diesen Glauben ihr Leben gegeben haben, dafür im Gefängnis gelandet sind, haben das vielleicht noch gar nicht sehen können, was daraus wird. Aber ihr Glaube hat die Welt verändert. Oder genauer gesagt, Gott hat die Welt damals verändert. Jesus hat sich als der Herr erwiesen, wie Johannes das gesehen hat. Wenn man dann die weitere Entwicklung des Christentums betrachtet, dann ist das Christentum zur Staatsreligion geworden, hatte den Staat im Rücken, die Macht und die Gewalt. Und dann hat sich so manches geändert, dass man so manches sagen muss, dass das der Kirche, dem Christentum und den Menschen nicht immer gut getan hat, dass man nun plötzlich über Macht und Gewalt verfügt hat. Plötzlich war das Schwert auch das Schwert, mit dem man anderen Menschen dann das Leben schwer gemacht hat. Aber am Anfang, diese Entwicklung, wie hat Gott das wahrgemacht, was in der Offenbarung angekündigt war? Und heute? Welche Bedeutung können die Worte des Johannes für uns heute haben? Es wird ja immer wieder in der Kirche diskutiert, ob Kirche eigentlich politisch sein darf oder nicht. Und die einen sagen, es geht doch gar nicht anders, als dass sie sich politisch äußert. Wenn Gottes Reich kommt, dann steht das eben gegen die Reiche dieser Welt. Und andere sagen, haben wir nicht unser Reich? Wenn Gottes Reich nicht von dieser Welt ist, was kümmert uns die Politik? Es wird immer so hin und her überlegt. Jemand hat, glaube ich, ganz zutreffend gesagt, mich hat das zumindest überzeugt, häufig ist das so, wenn Kirche sich politisch äußert, dann ist das eigentlich nur eine Verdoppelung der politischen Aussagen. Dann sagt man, ach ja, das kommt entweder von den Grünen oder von den Roten oder von den Schwarzen, aber irgendwie hat man dann das Gefühl, das höre ich doch anderswo im Fernsehen auch. Ich glaube, wenn man das nochmal so richtig in den Blick nimmt und sagt, Jesus ist der Herr und wie sieht er eigentlich die Dinge hier, dann müsste eigentlich, was von der Kirche an politischen Äußerungen kommen, eigentlich das sprengen, was die Parteien sagen. Das müsste eigentlich nochmal ein ganz anderes Licht auf das werfen, ja, was wir sagen, das muss von Gottes Willen her passieren. Eine mutige und unbequeme Frage, was würde Jesus wohl tun? Mit den Flüchtlingen, mit der Krankenkasse, mit den Steuern. Wie würde das wohl anders aussehen, wenn er das machen würde und wenn wir danach fragen würde, wie das in seinem Sinne wäre? Es geht um diese Welt, wenn Jesus Herr ist, und es geht um die zukünftige Welt. Ich habe das in der Begrüßung schon gesagt und das hat mich diese Tage, die letzte Woche sehr beschäftigt, was hier am Kreisel passiert ist. Gerade auch, weil wir Pastoren dann auch nochmal in der Schule da mit dabei waren und die Schüler am Montag begleitet haben und am Freitag mit einer Andacht diese Woche abgeschlossen haben. Was ist das für ein unfassbares Leid, was über diese Familien gekommen ist? Aber auch bei diesem Unfassbaren gilt es, Jesus ist Herr. Fürchte dich nicht, sagt er. Fürchte dich nicht vor Krankheit, vor Alter, vor Armut, vor Einsamkeit. Fürchte dich nicht einmal vor dem Tod. Jesus spricht und seine Worte setzen eine neue Wirklichkeit. Sie verändern die Lage, weil er der Herr der Lage ist. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Anfang und Ende sind von ihm umschlossen. Da ist alles einbegriffen, was unser Leben ausmacht. Es gibt keine Ausnahme, nichts, was er nicht in seiner Hand hätte. Wir Christen glauben an einen lebendigen Herrn, der tot war, der die bittere Wirklichkeit des Todes kennt, aber der den Tod hinter sich hat. Ich war tot, aber siehe, jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Die Tür des Todes. Wie oft stehen wir weinend davor? Und wie gerne würden wir diese Tür öffnen und würden einen lieben Menschen wiedersehen. Aber diese Tür ist vor uns ins Schloss gefallen. Wir können sie nicht wieder öffnen und stehen ohnmächtig davor. Aber Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das sind die Worte der Hoffnung. Wir können noch nicht sehen, wie sie wahr werden. Wir haben keine Beweise für das Leben nach dem Tod, aber wir haben die Zusage, dass Jesus der Herr ist. Amen. Wir wollen miteinander singen. Gott gab uns Atem. Im Gesangbuch ist das die Nummer 432. Ja, ich habe Andreas Engel eingangs schon erwähnt, unterstützt durch Petra Prinz, ein starkes Duo, die beiden. Und sonst, wenn der Organist an der Orgel sitzt, dann sieht man gar nicht, was das für Schwerstarbeit ist, weil ja eins nach dem anderen, das ist schon eine starke Leistung. Vielen Dank, dass ihr das hier übernommen habt und den Gottesdienst musikalisch mit uns gestaltet. In der Gemeinde teilen wir Freud und Leid miteinander. Gestern haben wir hier eine schöne Trauung gefeiert von Wolfgang Hess und Antje Hess, geborene Backer aus dem Seggenweg 19. Wer sich fragt, wo das ist Neubaugebiet auch hinter dem Lidl. Das sind so grob, wohnen die in meiner Nachbarschaft. Wir wollen für das junge Paar beten. Herr unser Gott, du hast Antje und Wolfgang gemeinsam auf einen Weg gestellt. Sie haben mit Paul einen gemeinsamen Sohn und sind dabei, jetzt durchzustarten, haben sich ein kleines Haus gebaut und wollen nun miteinander als Familie leben. Gottes Segen haben wir für sie erbeten. Und das bitten wir dich, dass du mit ihnen bist an den hellen und besonders an den dunklen Tagen, dass sie nach deiner Hand greifen und dir vertrauen. Amen. Wir teilen auch das Leid miteinander. Am 18. Dezember verstarb im Alter von 78 Jahren Gerlinde Bink, geborene Hoppe, aus Frisia 7. Die Seebestattung war am Freitag, den 19. Januar, im Dollart. Wir wollen beten. Unser Gott, wir haben das gehört, dass du der Erste und der Letzte bist, dass du die Schlüssel des Todes in deiner Hand hast. Und wir bitten dich, schließ du die Tür auf. Lass uns zu dir kommen und hilf uns, die wir hier zurückbleiben in unserer Trauer, mit dem, was uns schwerfällt, mit dem, was wir nicht verstehen und mit dem, was ja an Schwerem bleibt. Tröste uns und behüte uns. Amen. Ganz herzlichen Dank für die Kollekten der vergangenen Woche. Das lese ich nicht extra vor, das ist hier oben angeschlagen. Und ich lade schon mal ein, das ist noch ein paar Tage hin. Am 11. Februar feiern wir einen Regionalgottesdienst. Der hat den fröhlichen Namen Slupmi. Man weiß gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Es sei denn, man kommt darauf, das Wort rückwärts zu lesen. Dann heißt das Impuls. Das ist ein lateinisches Wort. Und Impuls, das heißt so Anstoß. Wir wollen Anstöße für und im Glauben geben. Und wir feiern diesen Gottesdienst hier immer wieder in der Region. Wir haben ein tolles Mitarbeiterteam von Ehrenamtlichen, die da sehr viel Herzblut hineingeben. Und wir haben Esther Niemeyer, die dort predigen wird. Das ist die Tochter von Klaas Niemeyer-Speckmann, der ja Kirchenvorsteher hier in der Gemeinde ist. Esther, die ist jetzt im Studium und die hat ganz fröhlich gesagt, ja, ich mache das, übernehme das. Ich lade ganz herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst ein mit einer besonderen Predigerin. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst. 10 Uhr hier in der Hoffnungskirche, Gottesdienst vor Anker. Das heißt, der ist in besonderer Weise auf die Konfirmanden ausgerichtet. Aber es ist ein Gottesdienst nicht nur für Konfirmanden. Und wir sind natürlich ganz genauso herzlich eingeladen. Mein Kollege Hermann Dietjen wird diesen Gottesdienst feiern. Was da jetzt als Folie jetzt nicht dabei ist, aber das kann da ruhig schon stehen. Demnächst sind ja Kirchenvorstandswahlen. Und wir sind so gerade so auf der Zielgeraden, hier in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden wird es ja ganz genauso sein, Kirchenvorsteher, Kirchenvorsteherin für dieses Amt zu gewinnen. Und eigentlich ist dieses Amt ja ganz einfach, denn wenn das stimmt, dass Jesus Herr ist, dann ist er auch derjenige, der das Ganze regeln muss. Und wir können dann gerne noch fröhlich mit zupacken, aber es liegt ja an ihm. Noch können einige oder kann man noch einsteigen, wenn da Sie noch Möglichkeiten sehen, dann kommen Sie doch gerne auch auf mich zu. Die Kollekte, die wir gleich bei dem nächsten Lied einsammeln wollen, ist von der Evangelischen Kirche in Deutschland erhoben. Sie will Projekte fördern, dass Christen mit Menschen anderer Religionen ins Gespräch kommen. Wenn Sie das unterstützen wollen, dann tun Sie das doch bei dem nächsten Lied, das wir miteinander singen. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Zu Gebet, Vater unser Segen und O du Fröhliche, wollen wir aufstehen und die Fürbitten wollen wir jeweils gemeinsam beschließen mit dem Herr, erbarme dich. Gott, du siehst uns, dein Blick ruht auf uns, erfüllt von Liebe, dein Licht macht unser Leben hell. Wir bitten dich, sieh all jene an, die nach Vergebung hungern, die Schuld beschwert und die eine dunkle Vergangenheit nicht loslässt. Sieh auch auf uns, die wir jeden Tag aus deinem Erbarmen leben. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Sieh an die Enttäuschten und Verbitterten, die Gehetzten und Getriebenen, alle, die sich fremd und befangen fühlen in den Umständen ihres Lebens. Sieh auch auf uns, die wir auf deinen Trost hoffen. Wir beten gemeinsam,
Herr, erbarme dich.
Sieh an alle, die mit einer Krankheit ins Ungewisse schauen, die sich an der Grenze ihres Lebens wissen und fragen, was sie erwartet und wie sie bestehen können in ihrer Angst. Sieh auch auf uns, die wir deiner Liebe vertrauen. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme uns.
Sieh an die Verblendeten und Verstockten, die sehen und doch nicht sehen, die Recht und Gewissen verlachen, die töten, sengen und quälen, die in allen nur an sich selbst denken. Sieh auch auf uns, die wir dein Gericht erwarten. Wir beten gemeinsam,
Herr, erbarme dich.
Sieh an die Flüchtlinge und die Entwurzelten, alle, die um das nackte Überleben ringen, die aus ihrer Heimat vertrieben sind durch Krieg und Dürre, durch Armut und Zerstörung der Natur. Sieh auch auf uns, die wir uns nach deiner neuen Schöpfung sehnen. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Sieh an die Trauernden und Betrübten, alle, die um Ismael und Metin trauern, alle, die über den Verlust eines Menschen nicht hinwegkommen. Sieh auch auf uns, die darauf hoffen, dass du das letzte Wort hast. Wir beten gemeinsam,
Herr, erbarme dich.
Und gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.